wir haben 12 Millionen Euro, 12 Millionen Euro mehr verdient in dem Jahr durch Social Media.
Herzlich willkommen zum Unternehmer-DNA-Podcast. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und hier geht es rund um die Themen des Unternehmerdaseins. Egal also, ob du gerade am Anfang stehst oder bereits ein erfolgreiches Unternehmen führst. Du profitierst hier von den Erfahrungen anderer Unternehmen. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen. Lieber Jörg, herzlich willkommen zu der Interviewfolge von uns heute. Falls du gerade zuhörst, auch hier kannst du das Ganze live in Bild sehen. Dazu dann einfach nochmal auf YouTube switchen und umgekehrt gerne über Spotify, über deinen Streamingdienst reinhören, wenn du das Ganze während der Fahrt oder auf deinen Ohren hören möchtest. Heute haben wir einen sehr prominenten Gast. Ich habe schon mal hoch angesetzt, Jörg.
Ich merke schon.
Nee, ich glaube nicht. Das wird er euch auch selbst erzählen. Ich verfolge Jörg schon eine Weile. Er ist Unternehmer, Investor und vor allem für viele Zuhörer nochmal interessant, weil er Vorstand einer Finanzdienstleistung ist. Wir haben den einen oder anderen Zuhörer, der auch in der Finanzdienstleistung ist oder wo das Unternehmerdasein im Finanzdienstleistungssektor begonnen hat. Von daher freue ich mich tierisch auf die Folge heute mit dir. Hol uns vielleicht ganz kurz mal ab für die Leute, die dich nicht kennen, Jörg. Wie würdest du dich beschreiben? Wer bist du und vor allem, wie bist du da hingekommen?
Ja, also erstmal freue ich mich total auf diesen Podcast heute. Ich finde es gut, wenn auch in der Finanzdienstleistung der eine oder andere sich mal einen Podcast anhört. Das ist immer ein Mehrwert, den man auf jeden Fall mitnehmen sollte, auch mal andere Meinungen noch zu hören. Ja, mein Name ist Jörg Kinzel, das hast du ja schon gesagt. Ich bin Vorstandsvorsitzender und Hauptaktionär der Valonic AG. Wir sind mal irgendwann als klassischer Finanzdienstleister gestartet, haben uns dann so ein bisschen auf die Unternehmensberatung konzentriert, haben in der Firmenfamilie Rechtsanwaltskanzlei und Steuerkanzlei. Also das Firmennetzwerk ist sehr, sehr breit. Ja, mache das jetzt, seitdem ich 23 bin. Ich bin jetzt 44, werde ich dieses Jahr. Dementsprechend sind es ein paar Jahre, die ich da auf dem Buckel habe. Ich habe in der Branche einiges erlebt, viele kommen und gehen sehen. Ich bin immer noch da, das ist das Schöne an der ganzen Geschichte für mich zumindest, ja. Ich weiß nicht, ob es die Branche so feiert, dass es mich gibt, aber ich bin's gut. ich lebe diesen Job wirklich mit allem, was irgendwie in meinen Adern pulsiert. Ich finde, das ist die geilste Branche auf der Welt. Über Geld spricht man grundsätzlich immer. Das heißt, wir sind nie arbeitslos. Die Frage ist nur, wie gehst du in die Branche rein? Welches Mindset hast du in dieser Branche? Glaubst du, dein Weg ist der einzig richtige? Da kann ich ganz klar sagen, das solltest du nie denken. Und ja, ich glaube, dass wir im Thema Finanzdienstleistung auch ein bisschen Aufräumarbeit in Deutschland betreiben. Nicht, weil ich sage, dass die anderen irgendwie schlechter wären. Im Gegenteil, ich lobe alle, die da draußen sind. Also ob das eine deutsche Vermögensberatung ist, ob das eine Swiss Life Select ist, ein MLP oder eine Telis, eine Tekis. Jetzt habe ich wahrscheinlich 90% vergessen, Horbach und was da geil, was noch alles so existent ist. Oder auch die kleinen Makler. Wenn es uns nicht geben würde, hätte Deutschland ein richtiges Problem. Also die Menschen reden in Deutschland immer über das Thema Automobil und sagen, ganz, ganz wichtige Branche. Sollte man vielleicht mal auf die Finanzdienstleistung gucken, was da an Steuerzahlungen in die Richtung fließt. Auch wenn wir alles dafür tun, die Steuerzahlungen für die Kunden gering zu halten. Wir selbst produzieren ja auch ein bisschen an Cash und das landet natürlich beim Vaterstaat. Also von daher, wir können mit breiter Brust in unserer Branche voranmarschieren. Und wenn ich da ein bisschen was dazu beitragen darf, dass das die Menschen draußen auch so sehen, sowohl als Kunde als auch Mensch, der in der Finanzdienstleistung tätig ist, dann bin ich total glücklich mit allem.
Super, sehr, sehr schön aufgezeigt. Und gerade weil du so viele Jahre dabei bist, können wir, glaube ich, heute sehr von deiner Weisheit profitieren, vor allem in der Finanzdienstleistung. Wir haben gerade heute Morgen drüber gesprochen. Wir sind ja eine relativ junge Agentur. Ich bin ja gerade mal zarte 31 und habe tatsächlich nichts anderes gemacht als Finanzdienstleistung. Wie war es bei dir? Also mit 23 hattest du vorher schon was anderes gemacht oder?
Ich habe Schuhe verkauft, ja.
Ah, okay.
So typisch in die Branche gerutscht, wie es halt so ist. Ne? Du verkaufst gerade Schuhe an irgendjemand, der aus der Finanzdienstleistung tätig ist, verkaufst ihm zwei Schuhe zu viel und dann denkt er sich, boah, ist das ein geiler Verkäufer. Und 3 Minuten später klingelt das Telefon und sagt, hey, ich habe den Job deines Lebens, du wirst hier Multimilliardär in 3 Minuten. Also wie man halt so in die Finanzdienstleistung abrutschen kann. Ja, genauso ist es bei mir passiert. Hatte dann das Vergnügen beim AWD. Erfolgreich oder nicht erfolgreich, das sollen andere bewerten zu sein. Und habe dann, als Carsten Maschmeyer entschieden hat, sich vielleicht in eine andere Richtung zu entwickeln, halt entschieden, ich möchte nicht für die Swiss Life Select arbeiten. Das hat nichts mit dem Unternehmen zu tun. Das war einfach meine persönliche Entscheidung. Und habe dann, wie gesagt, eine neue Heimat gefunden, habe mich dann der Valonic angeschlossen. Damals hießen wir noch IFB GmbH. und habe jetzt eben gesagt, die Ehre, dem Haus vorzustehen und auch einen signifikanten Anteil der Firma zu besitzen.
Ja, cool. Also total spannend. Du hast ja wirklich dann von klein an auf oder angefangen und peu à peu hochgearbeitet. Was waren denn so die größten Hindernisse auf deinem Weg? Jetzt vor allem, wenn wir jetzt innerhalb der Finanzdienstleistung mal schauen.
Also die Hindernisse in unserer Branche werden immer die gleichen sein. Du bist nun mal an der Front bei den Mandaten. Du kannst hoffen, dass irgendwelche Menschen durch deine Tür stolzieren, wenn du irgendeine Agentur hast. Und ich kann dir die Hoffnung hiermit nehmen, das wird nicht passieren. Das sind eher die zufälligen Menschen, die sich verlaufen, weil sie nach dem Weg fragen wollen. Und du dann mit aller Macht versuchst, die Kunden da zu behalten, weil du ein geiles Produkt denen auf den Tisch knallst, obwohl sie es gar nicht wollten. Ansonsten ist die einzige Möglichkeit, die du in unserer Branche halt hattest und aktuell vielleicht sogar noch hast, Menschen anzurufen und mit denen Kontakt aufzunehmen. Und das habe ich von der Pike auf gelernt. Also ich habe das erste Telefonat meines Lebens werde ich nie vergessen. Das war der schlimmste Kunde, den ich überhaupt jemals anrufen konnte. Mein Papa. Ja. Und mein Papa hat mich dann am Telefon Bolli genommen, weil er mir erklärt hat, Jörg, also ich weiß, dass du einen Leitfaden runterbeten musst, aber muss das jetzt bei mir sein? Und ich habe dann gesagt, Papa, jetzt hör auf, ich lasse mich meinen Leitfaden zu Ende telefonieren. Ja. Und das Witzige daran ist, den Leitfaden habe ich heute noch. Ich habe heute auch noch Mandate. Also wenn jemand aus der Branche kommt, das ist immer so eine Summe, die würde ich jetzt einfach mal droppen. Das ist so, ich bewege so 45 Millionen Bewertungssumme aus eigenen Mandaten und ich habe nicht mehr viele Mandate, aber die sind einigermaßen gut im Unternehmertum unterwegs. Und dann weiß man schon, was das auch heißt. Und diese 45 Millionen sind nicht im Jahr, sondern die sind im Monat. Also das Jahresergebnis dieses Jahr wird über 500 Millionen Bewertungssumme sein, nur alleine ich, ja, nur nicht und meine Leute, ohne Team oder irgendwas. Und wirklich, ich sitze beim Kunden und lasse die genauso Verträge unterschreiben wie jeder andere auch. Das habe ich die letzten 20 Jahre gemacht und werde auch noch die letzten nächsten 20 Jahre machen, weil ich einfach diese Branche so sehr liebe. Genau, die Herausforderungen ändern sich halt jetzt. Wir haben eine andere Art und Weise, Menschen zu gewinnen, Menschen von unserer Dienstleistung zu überzeugen. Es kommen einfach neue Wege dazu. Als ich damals in die Branche bin, gab es noch kein Internet. Also es gab ein Internet, aber das haben wir nicht so genutzt, wie das heute genutzt wird. Es gab kein Facebook, es gab kein Instagram, es gab kein TikTok. Und YouTube gab es schon dreimal nicht. Ja. Da haben alle gesagt, das Fernsehen ist das einzig Wahre. Und heute ändert sich das einfach. Es bleibt aber dabei, der Pain in unserer Branche ist, wie überzeuge ich Menschen von meiner Dienstleistung, von mir als Person? Wie verkaufe ich das, was dahinter steht, nämlich die Provisionen, die in Verträgen halt nun mal drin sind? Wie kann ich, wenn ich mich nicht auf die Provisionen committen möchte, dem Mandat ein ordentliches Beratungshonorar abverlangen? Also das ist ja auch ein Part, ne? Das wird sich in meiner Welt, glaube ich, nicht so durchsetzen, wie das die Branche gern hätte, aber das ist trotzdem ein Pain, den man im Endeffekt hat. Aber es fängt immer damit an, wenn ich niemanden habe, dem ich das erzählen kann, kann mein Produkt noch so gut sein, meine Beratungsleistung noch so geil sein. Wenn es keine Sau juckt, kann ich es keinem erzählen. Also muss ich Menschen generieren, die für meine Dienstleistungen interessant sind.
Ja, ganz, ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir sind tatsächlich aus so einer klassischen Agentur gestartet, einer Allianzagentur. Und in der Regel, wenn man sich so die Allianzlandschaft anschaut, das ist jetzt kein Bashing an die Vermittlerkollegen, dann ist es überwiegend so, dass die Kunden wirklich in die Agentur kommen. Und da sind wir schon Exoten, wenn wir proaktiv unsere Brutto-Calls tracken, wenn wir proaktiv auf die Leute zugehen oder Social Media Beiträge machen. Aber schön, dass du es auch nochmal bestätigst, weil wir hatten ja heute gerade mal so ein Gespräch innerhalb der Finanzdienstleistung Allianz. Wo geht der Wind hin? Es ist noch mehr Fokus auf die Ausschließlichkeit, auf die Vermittlerschaft. Und Überschrift war Marketing und Kommunikation. Kein Stück Marketing, kaum Kommunikation. Da sind wir tatsächlich noch Exoten. Du ja umso mehr, beziehungsweise du machst es ja auch sehr erfolgreich. Darum sprechen wir heute auch darüber. Das heißt, so wenn du jetzt andere Finanzdienstleister, es sind ja auch viele, die schon dabei sind, die Verantwortung haben, Personal haben, gestartet sind, was würdest du denen dann mitgeben? Hauptsächlich Kontakte haben wir mitgekriegt, dass man da schon die Innovation jetzt schon in die Agentur holt, bevor sie zu spät da ist.
So ein Grundsatzthema, das ich jedem mitgeben möchte, der in die Finanzdienstleistung abrutscht. Und das sage ich mit einem sehr, sehr, sehr breiten Lächeln im Gesicht. Ja.
Sehr gut.
Ich glaube, dass man einfach am Markt sich ein bisschen mehr vernetzen sollte, dass man halt nicht sich selber immer nur im Fokus sehen sollte, dass man die Thematik Finanzdienstleistung halt auch mit breiter Brust draußen rumtragen darf und das nicht verstecken sollte, im Herzen auch nicht verstecken sollte, weil wir machen einen guten Job. Wenn jemand frisch startet und in die Finanzdienstleistung geht, Man muss sich halt entscheiden, was man will. Entweder man geht einen Weg mit einem Produkt, also mit einem Produktgeber, Allianz, whatever, die haben alle Top-Produkte. Oder man sagt halt, nee, ich möchte halt für das Mandat im Endeffekt der allumfassende Berater sein. Und beides hat ein Für und Wider. Wenn ich in der Finanzdienstleistung tätig bin für einen Produktgeber, kann ich mich halt, sagen wir mal, etwas fokussierter auf die einzelnen Produkte konzentrieren. Wenn man sagt, okay, man möchte, sagen wir mal, der breite Makler sein, dann halte ich das auch mal für sehr theoretisch, wenn man die Struktur dazu halt nicht schafft. Weil man muss ehrlicherweise sagen, schon wenn wir haben über 400 Partner, ich wüsste jetzt nicht von jedem Partner die Vor- und Nachteile. Unsere Firma hat halt dafür dann, wie halt in der Klinik auch, sich eine Struktur geschaffen. Es gibt jemand, der den Menschen in den OP-Saal schiebt. Es gibt jemand, der den OP-Saal vorher sauber macht. Es gibt jemand, der den vorbereitet. Und dann komme halt ich als Chefarzt und mache dann die OP zunähen und wieder zurück aufs Krankenzimmer schieben, tut es jemand anders. Und wir glauben, in der Finanzdienstleistung immer alles machen zu müssen. Ja, das so, ich bin der, ich weiß alles. Du weißt einen feuchten Scheißdreck, es tut mir leid. Die Branche ist zu breit. Ja, das kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass ich das einigermaßen überblicken kann. Und diese Ehrlichkeit sollte man halt einfach auch dem Mandat gegenüber so kommunizieren. Und auch wenn jemand rein in der Branche nur auf Produktgeberseite ist, dann ist das nichts Schlimmes oder sowas. Da muss ich hinter keinem Makler verstecken. Natürlich ist das, ich finde es schwierig, wenn ich ein Produkt verkaufe und dafür irgendein anderes Produkt bashe. Das finde ich nicht optimal. Ja, bringt den Kunden ja auch nichts. Da muss man halt durch etwas anderes überzeugen, durch die Person, weil der Mensch da draußen kauft ja, das ist völlig scheißegal, ob ich meine Firma Humpelmumpel AG nenne oder Tralala AG. Ja, der kauft ja nicht wegen weil wir Valunique AG heißen, ja, von Value und Unique. Das weiß ja der Kunde nicht. Der kauft, weil ich als Berater ein Brett bin. Und der kauft dann ja die Allianz. Der geht in den Laden rein, weil er vielleicht was Positives gehört hat. Sicherlich hilft da in dem Moment der Name Allianz. Aber wenn man dann, keine Ahnung, Stecken im Arsch hat und halt dem Kunden nicht das gibt, was er braucht, ja, dann wird der Kunde auch wieder rausmarschieren, dann rennt er halt zu R&V oder sowas. Das ist halt
Ja,
so, oder zu
absolut.
Ergo oder was weiß ich, ne? Ich muss als Berater einfach, mir muss bewusst sein, ich bin an der Front. Und in der Front ist es einfach, da musst du anders handeln, da musst du einfach schneller sein als, keine Ahnung, im Hintergrund. Das, ja, würde ich jedem mitgeben wollen, der in die Branche geht. Lasst euch dann nicht, wir können mit Geld uns motivieren lassen hier drin, aber es ist, fucking hart verdient.
Absolut. Sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht und bestätigt auch nochmal, da wirklich dran zu bleiben. Denn vor allem am Anfang ist man ja wirklich ein Exot in seinem Bereich, wenn man da innovativ reingeht. Aber du hast es ja bestätigt,
Meinst du
also.
mit, was meinst du mit innovativ? Meinst du jetzt zum Thema Social Media zum Beispiel oder so?
Ja, beispielsweise. Also jetzt aus der Ausschließlichkeitsbrille sind die Leute auch einfach mal satt unter uns. Ne? Also wenn du da einen Bestand kriegst, der dann wirklich ausreicht, um deine Kosten zu decken und du nicht viel mehr willst, was im Übrigen auch nochmal eine spannende Frage ist, dann kannst du es den Leuten ja nicht mal übel nehmen, wenn sie sagen, okay, gut, ist okay, ich bezahle meine Rechnung, ich fliege zwei, dreimal in Urlaub und habe meine 300.000 im Jahr. Dann bin ich damit durch, habe vielleicht noch einen Kundenberater in der Agentur. Voll okay. Aber was, also ich track ja auch alles hart. Da geht noch viel mehr. Wir arbeiten jetzt gerade an einem CRM-System, aber ich sehe ja jetzt schon, was in 5 bis 6 Jahren passiert mit dem Bestand, den ich habe. Die werden ja alle älter. Und das heißt, ich muss jetzt schon gucken, wie kriege ich das organisiert, systematisiert, dass wir mehr Zulauf haben als Abgang. Und da zu deiner Frage Innovation, Social Media ist halt ein Punkt. Ich erinnere mich an die ersten Videos. Alter Falter, sah das schlecht aus mit Hintergrund, teilweise noch im ersten Büro mit den Rohren, alles drauf, gar kein Skript gehabt. Und ich glaube, die ersten Videos habe ich nur für mich gemacht. Die hat kein Mensch da draußen gesehen. Bis ich dann so von bestehenden Kunden die Bestätigung bekommen habe, hey, gut, cool, dass du das machst. Und mittlerweile ist es ein Prozess. Ne? Wir gehen dreimal am Tag online mit den Videos, haben einen Funnel daraus gebaut. Aber da geht auch noch so viel mehr. Wenn du erstmal in diesem Game bist, das weißt du ja bei deinen Zahlen viel besser als ich, dann
Ich kann da
geht
schon mal so ein
da.
bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn es dich interessiert. Ne?
Sehr, sehr gerne, klar.
Wir haben heute den 21. Ja, wir haben den 21.06. Ich hoffe, das dürfen deine Hörer wissen, wann wir den Podcast
Na
aufnehmen.
klar.
Wann wirst du denn den Podcast reinschmeißen? Was ist denn so die Idee? Also wenn
Spätestens
die.
2 Wochen geht er online, also nächste, übernächste Woche wird er online gehen.
Okay. Also dann kann ich noch nicht alles droppen, weil wir Ende des Monats schon so ein bisschen die Branche revolutionieren. Also ich sag mal so, als ich damals Social Media begonnen habe, ne, ich habe früher war es so, ich war stolz drauf, dass Menschen meinen Namen bei Google eingegeben haben und nichts gefunden haben. Ich möchte erwähnen, ich komme vom AWD, okay? Wenn du AWD ins Netz eingegeben hast, dann hast du wirklich lustige Sachen gefunden. Also da war alles dabei. Ich habe das lange gemacht und habe meinen Namen eben nicht im Netz breitgetreten gesehen. Und da bin ich heute noch stolz drauf und das werde ich auch immer sein. Aber irgendwann kam halt mal einer und hat gesagt, ey, wenn das so geil ist, was du machst, warum bist du denn da nicht im Internet findbar? Und da habe ich gedacht, ja, hat er eigentlich recht, der Buch. Und das erste Jahr Social Media, wir haben 12 Millionen Euro mehr verdient in dem Jahr durch Social Media.
Crazy.
Nicht, weil Instagram gesagt hat, boah, bist du eine geile Sau, dir überweise ich jetzt mal Geld, sondern weil halt wir diesen Mandatsaufschlag in der Höhe einfach messen konnten und die Kunden sind halt gekommen, weil ich irgendwelche komischen Videos über Holding mache. Ja? Was ich nie gedacht hätte, dass überhaupt immer irgendeine Sau interessiert, dass ich was über Holding erzähle. Aber gut, anscheinend gibt es da Interesse dran. Und das hatte ich völlig unterschätzt. Und dieses völlig Unterschätzen hat dazu geführt, dass ich mir überlegt habe, was ist denn eigentlich in den nächsten Jahren? Und man muss einfach ganz klar sagen, der Informationsfluss zu den Menschen ist überproportional. Das wird immer schneller. Also meine Uroma hat ein Buch gelesen und hat eine Information bekommen, einmal in der Woche durch eine Wochenzeitung. Wir haben einen Informationsfluss, wenn in China ein Sack Reis umfällt, hast du 3 Sekunden später die Riesenmeldung in der Bildzeitung stehen. Und 3 Sekunden später ist der gleiche Sack Reis dann vielleicht in Amerika umgefallen. Und dann gibt's, das ist also diese Informationsflüsse werden halt immer heftiger und damit müssen wir umgehen. Die Kunden aber auch. Und wenn du dich darauf verlässt, dass du alleine, sagen wir mal, die Kunden nur durch dein Sein irgendwie überzeugst, in der Branche Fuß zu fassen und zu sagen, hey, ich bin der richtige Partner, dann wirst du scheitern. Es gibt noch einen zweiten Part. Als ich früher das Telefonieren angefangen habe, gab es keine Bildtelefonate. Also ich habe meinen Papa angerufen mit einem normalen Telefon. Man mag es kaum glauben, das ist so ein Teil am Tisch, ja. Da hast du so draufgedrückt, ein Telefonhörer mit so Kabel. Also völlig verrückt, ja. Und ich hatte ein Handy, das war ja schon wuh. Und heute ist es so, dass du, wenn du jemanden anrufst, wenn du kein Bild siehst, die Nummer nicht kennst, das Erste, was du machst, ist die Nummer eingeben, gucken, ob du irgendwie über Instagram, WhatsApp oder sonst was ein Bild zu der Person bekommst und schaust dir die Kanäle an. Und wenn du dann nicht präsent bist, dann ist das Vertrauen schon aufgrund der Tatsache, dass du nichts über einen findest,
Sehr guter
nicht mehr
Hinweis,
da.
ja,
Ja.
absolut.
Und dann geht halt der nächste Step an. Wenn du dann im Endeffekt auch noch auf dem, was man findest, die verkehrten Informationen sendest, weil du wie ein Geisteskranker mit deinem M3 über die Maximilianstraße heizt, ja, dann ist das einfach dumm. Oder mit deinem Lamborghini die aufgeschlagenen Flügeltüren aussteigst und sagst, ey, meine Rolex hat mich zum letzten Kunden gebracht. Was ist denn los mit euch? Der Kunde sagt sich dann, was soll ich denn mit so einem Spezialisten da oder Spezialistin, ist ja egal. Und weil wir einfach so viel Informationen haben, hat sich unsere Branche auch geändert. Ich bin früher in den Bäckereien und bin mit 5 oder 6 Kunden raus. Heute habe ich das Gefühl, wenn die neue Generation, das ist auch ein kleiner Vorwurf an die Generation, weil die halt das ein bisschen verlernt hat zu connecten, wenn die zu einem Bäcker reingehen, dann gehen die mit Kunden raus. Ich bin froh, wenn die mit dem Brötchen rauskommen. Und das hat sich einfach geändert. Und das muss man einfach in der Branche sehen. Das heißt, der Aufschlag zum Kunden ist leichter geworden, weil die Informationen da sind. Das heißt, du sagst, na, ich komme von der und der Gesellschaft, dann können die sofort gucken, ah, ist das eine tolle Gesellschaft, steht was Schlechtes im Netz, was Gutes, wie trittst du als Mensch auf? Das macht es leichter. Und gleichzeitig aber auch viel schwerer, weil halt die Informationsmenge halt gigantisch ist. Und ich habe halt, ich glaube, dass wenn man dafür sorgt, dass man in der Branche nicht mehr drüber spricht, wie viel Geld verdiene ich in dieser Branche, sondern wie kann ich es schaffen, dass du keine Sorge mehr hast, einen Kunden zu gewinnen. Wenn ich das hinbekomme bei uns in der Firma und auch im Allgemeinen, dann hast du eine Zukunft auf die nächsten 5 Jahre. Mein Problem ist, ich lebe immer in 5 Jahren voraus. Das ist, ich lebe heute in einem Jahr, das für die meisten noch nicht mal existent ist. 2029 ist für die meisten noch nichts. Für mich ganz normal. Das ist mein Alltag. Und das ist auch die Verantwortung, die ich habe gegenüber meinem Konzern. Und ja, das ist das Schwierige an der Thematik. Und wenn du dann jetzt in der Kleinen nicht anfängst, dich mit dem Thema zu beschäftigen, nicht erkennst, dass du immer sendest, dass es keine Möglichkeit gibt, mehr sich zu verstecken. Wenn du das nicht akzeptierst, wirst du in dieser Branche krachend scheitern. Und das will man ja nicht. Wir wollen ja in der Branche, wir wollen ja, diese Branche darf gerne noch viel präsenter und geiler und toller wahrgenommen werden, als sie wahrgenommen wird. Der Lindner hat es versucht, er hat Versicherung mit Kopf. Basti, liebe Grüße gehen raus. Ja, ich mag ihn sehr und wir schätzen ihn sehr. Er hat da für uns wirklich eine dicke, breite Lanze gebrochen. Jetzt müssen wir halt im Täglichen alle miteinander, die da draußen rumhopfen, ob von der Allianz oder von der Zürich, alles dazwischen gern dabei oder von der DVAG hin über alles, was da an Finanzdienstleistungen rumkreucht und fleucht. Wir müssen halt alle gemeinsam ein geiles Bild abgeben. Und wenn wir das schaffen und uns nicht gegenseitig ständig irgendwie auf die Füße latschen, sondern einfach gemeinsam beim Kunden da ein gutes Bild abgeben, dann wird diese Branche auch das bekommen, was sie verdient, nämlich einen deutlich besseren, geileren Ruf. Punkt.
Ja, sehr gut auf den Punkt gebracht. Also in vielen Dingen sprichst du mir wirklich aus der Seele und ich freue mich da auch wirklich auf die Zukunft. So wie du sagst, 5 Jahre schaue ich nicht voraus, aber ich schaue aus jedem Tag einen Tag weiter, dass wir jeden Tag besser werden und ein Umfeld schaffen, vor allem bei uns in der Agentur, dass wir Lust haben, das zu tun, was wir tun, dass wir gerne in die Gespräche gehen, dass wir unsere Skripte verbessern, wenn wir merken, hey, die Ansprache ist vielleicht doch nicht so gut für diese Zielgruppe, da sollten wir vielleicht mal die Formulierung abändern und so weiter. Und
darf ich dir eine Frage stellen? Sorry, das ist dein Podcast, aber ich würde mich jetzt mal einfach erlauben, da was reinzufallen. Was sind denn aktuell eure größten Herausforderungen?
Bei uns aktuell in der Agentur sind es tatsächlich das hauptsächliche Problem, Leute für den Vertrieb zu begeistern. Mhm. Wir sind gerade an dem Punkt, wo wir wirklich viele Anfragen kriegen auf eine bestimmte Zielgruppe. Das hat sich auch einfach so ergeben. Das hatte ich nie auf dem Schirm. Und jetzt sind wir dabei, da peu à peu ins Recruiting zu gehen. Also klassisch Leute reinbringen. Wir gehen dann ganz klar Erstgespräch, Zoom-Gespräch, dann vor Ort, dann im besten Fall Vertrag und durch. Und da suchen wir jetzt aktuell. Also, dass wir da auch einfach mal ein bisschen mehr raufpacken können.
Das hätte mich jetzt gewundert, wenn du was anderes gesagt hättest. Das ist halt, die Branche ist aktuell schon, wir sind haben Nachwuchsprobleme. Wir haben eine sehr junge Gruppe, ja, wir sind sehr, sehr junge Berater. Aber es ist halt, früher hast du die Menschen einfach mit Geld motivieren können, das sagen können, hey, und ich habe ein YouTube-Video gemacht, das ja, glaube ich, einigermaßen für Furore gesorgt hat zum Thema nächste Generation. Die haben echt andere Themen auf dem Schirm. Du musst, also da kann ich jetzt mich noch so sehr hinstellen und sagen, was ist denn los mit euch? Ihr müsst aus eurem Leben was machen und wirtschaftlich und Geld und bla bla. Wenn die diesen feuchten Scheißdreck interessiert, hilft es ja nichts. Ich kann die Welt nicht ändern, aber ich kann mit der Welt arbeiten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Finanzdienstleistung wird in den nächsten Jahren. Aber nicht bloß bei uns, sondern in vielen Branchen halt auch. Dieses Bild, das die Menschen haben von ihrem jetzigen Leben, mit unserer Arbeitswelt zu verknüpfen und andere Parts als außer Kapital hinzustellen. Ne? Man muss ehrlicherweise sagen, wenn eine Frau jetzt hier zuhört, für eine Frau ist es der geilste Job auf diesem Erdball. Weil welcher Job lässt es zu, früh Mandatstelefonate zu führen, wenn die Kinder im Kindergarten sind, nachmittags sich um die Kinder zu kümmern und jeden zweiten Abend mal den Kunden zu besuchen und Hallo zu sagen? Ja, das ist ja eigentlich der Traumjob für jede Frau. Trotzdem sind in unserer Branche sind die Frauen völlig unterrepräsentiert. Die Frauen, die hier sind, sind aber scheißdreck erfolgreich, weil sie haben verstanden, wie man mit dem Thema Frau einfach diese Branche auch beherrschen kann. Ja. Die haben einfach Vorteile gegen uns Männer. Die sind einfühlsamer teilweise. Sie sind vielleicht auch zum Teil attraktiver. Das ist kein negatives Thema. Das kann man auch mal positiv erwähnen. Das gehört halt dazu. Optik gehört halt auch in unserer Branche dazu. Mhm. Du vertraust jemandem, der dir gefällt, einfach schneller als jemand, den du hässlich findest. Da kannst du jetzt ein Blatt vor den Mund nehmen oder du sagst es halt mal öffentlich. Ich sag's halt immer öffentlich dann. Und wir haben so viele Möglichkeiten, sagen wir, auf dieses Problem einherzugehen und da Menschen auch eine Perspektive zu geben. Wir stellen uns nur manchmal einfach zu bescheuert an. Und wie gesagt, du hast mich vorhin gefragt, das ist eigentlich so meine Hoffnung, dass ich mitgeben darf in dieser Branche, diese Branche anders darzustellen, an der Wertigkeit zu geben, anderen Menschen wieder eine, sagen wir mal, die Situation darzustellen. Wir brauchen dich, wir haben hier einen geilen Job, wir finden es geil, dass du da bist und egal, ob du jetzt bei der Allianz anfängst oder bei uns, die Branche braucht dich einfach. Immer in unterschiedlichen Bereichen, aber Absolut. Das ist so meine Hoffnung, dass ich das hinkriege.
Ja, schöne Betrachtungsweise und sehr zielführend, weg von diesem klassischen Bild, weil das spielen wir zum Teil tatsächlich auch noch. Wir haben Gespräche, da scheitert es wahrscheinlich eher an uns, weil wir versuchen, die A-Mitarbeiter herauszukristallisieren. Denn, also ich möchte dieses System auch total gerne ausbauen, aber nicht um jeden Preis. Das heißt, da suche ich akribisch, bis ich wirklich die A-Player finde. Aber ich bin mir zuversichtlich, auch das ist ein Prozess, da arbeiten wir dran. Aktuell muss man fairerweise sagen, ist nicht das Hauptthema im Fokus. Aber werden wir angehen, so wie du sagst. Und die Branche verdient es einfach, so wie du sagst. Das macht einfach so viel Spaß, du hast so viel Flexibilität. Und du bist ja ein gutes Beispiel dafür. Ich habe im Übrigen dein YouTube-Video auch gesehen. Das war ja gut repräsentiert auf allen Kanälen. Also, falls du auf YouTube noch nicht geschaut hast, schau gerne in die Shownotes. Ja, vor allem das Video mit der Arbeitsmoral der neuen Generation, schaust dir mal gern an und hinterlass mal ohne Filter mal ein Feedback, was du dazu denkst. Du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht und ich kann mir vorstellen, dass du da hin und wieder angeeckt hast und das würde ich vielleicht als Überleitung nehmen.
Wenn dir diese Folge bislang gefallen hat, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du eine positive Bewertung hinterlässt. Tu mir und auch dem Podcast einen Riesengefallen, indem du diese Folge vielleicht einfach in deiner Story teilst. Verlinke mich gerne auf Social Media dazu. Jetzt weiter mit dieser Folge.
Wenn du einen Weg gehst, den du ja jetzt beispielsweise gegangen bist, dann kannst du es ja nicht jedem recht machen. Wenn du jetzt beispielsweise im Vertrieb die Skripte etc. nimmst, dann
Fängst ja in der Regel bei der Familie an, bei Freunden. Das ist ja so der erste Störfaktor. Was hilft dir zu sagen, okay, gut, diesen Weg, den du vor Augen hast, den halte ich ein, egal was passiert, egal welche Ausreißer es da gibt?
Auch das ist eine Antwort, die ich jetzt wahrscheinlich länger geben muss, weil es, also ich halte nicht jeden Weg ein, wie ich ihn mir vornehme. Das ist dein Gefühl, weil ich am Ende, der Weg ist mir scheißegal, es geht um das Ziel. Also die viele Leute denken über den Weg zu sehr nach, weil sie sagen, das muss der richtige Weg zu meinem Ziel sein. Ich denke über das Ziel halt extrem nach und forme meine Wege danach. Und wenn ich der Meinung bin, dass der Weg, den ich jetzt gerade einschlage, nicht zu meinem Ziel führt, dann ändere ich den Weg. In deiner Welt, wenn du mich von außen betrachtest, sagst du dann vielleicht, boah, der war so stringent, der ist durchgezogen bis zum Ende. Dass ich aber 14 Mal vielleicht die Schiene gewechselt habe, weil ich sonst nicht zum Ziel gekommen wäre, das sehen die Menschen in dem Moment ja nicht. Aber das ist so ein Ding, was ich mitgeben kann. Beschäftige dich nicht mit deinem Weg, sondern beschäftige dich erstmal mit deinem Ziel und frag dich, wie kommst du dahin? Und dann richte dich, sei bereit, dein eigenes Ego zu hinterfragen und deine bisher gewonnene Erkenntnisse einfach zu hinterfragen mit neuen Erkenntnissen zu belegen. Und dann funktioniert es auch mit den Zielen. Zu dem Thema Anecken und zu dem Thema auch mit der Familie. Ich, ganz unter uns, es ist so, du sagst, du kannst es niemandem recht machen. Auch auf diesem geraden Weg wirst du Menschen haben, die das nicht so toll finden. Aber ich habe halt eins lernen dürfen, wenn du darüber sprichst und ehrlich mit den Leuten kommunizierst. Und ich habe auch nahezu keinen Hate auf dem Video gehabt. Also ich bitte fangt jetzt an, mich darauf zu haten. Das wäre jetzt mal total nett. Ja, wobei jeder Kommentar irgendwie Reichweite bringt. Also von daher ist es auch schon wurscht. Aber es gibt ja Menschen, die bauen ja Social Media danach auf. Nichtsdestotrotz ist es also so, dass ich bekomme das sehr selten. Ich glaube aber auch deswegen, weil ich halt kontrovers das Thema zwar sage, aber ich nehme ja meine Meinung, ich nehme mich nicht so wichtig, dass ich sage, meine Meinung ist jetzt das A und O auf diesem Erdball. Also wirklich 0,0. Ich diskutiere halt gerne mit Menschen und wenn ich eine neue Erkenntnis habe, dann bin ich auch bereit, meiner Meinung einfach ein neues Gesicht zu geben. Warum auch nicht? Ja, wer ist denn da allwissend? Kein Mensch auf diesem Erdball ist allwissend. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum ich dann auch relativ wenig Negativkommentare dazu bekomme. Und die 4, 5, die dann der Meinung sind, sie müssen da irgendeinen Schwachsinn von sich geben. Also ganz ehrlich. Also das hört sich jetzt auch wieder wahrscheinlich extrem bescheuert an, aber dann laufe ich mal kurz in meine Garage, gucke mal ganz kurz um und denke mir so, ja, war schon okay.
Ja, sehr schön. Lass uns gerne mal bei der Garage bleiben, wenn du jetzt sagst, von außen, ich habe ja mitgekriegt, das ist ein Thema bei den Leuten da draußen. Gehen jetzt nicht auf deine Autosammlung ein, wer es wissen will, findet es heraus. Aber von außen her, Jörg, und das hast du sicherlich nicht nur von mir gehört, hast du ja so viele Sachen schon erreicht. Und zumindest nehme ich jetzt von außen wahr, du willst ja immer mehr. Was ist denn dein Ziel? Wo soll es denn hingehen? Was hast du dir dann vor Augen gesetzt, dass du sagst, okay, das motiviert mich jeden Tag?
Ach, ich hau jetzt einfach was raus, was die Menschen vielleicht einfach, da sagen sie, dann würde ich ja dann einen Klatsche, aber weißt du, Elon Musk hat noch mehr Geld als ich. Ich bin Sportler, finde ich doof.
Geil, sehr, sehr geil.
Nein, also es ist so, ich bin ein monetär getriebener Mensch, aber das liegt eher daran, weil ich schätze die Macht hinter der monetären Thematik. Ne? Also wenn ich Geld verleiht Ansehen und Geld verleiht aber auch Macht, das Ansehen ist mir egal, die Macht ist mir wichtig. Und wenn du mich nach meinem Ziel fragst, dann ist es sicherlich ein monetäres Ziel, definitiv. Das habe ich auch mal auf einer Amazon Prime-Serie genannt. Das war das erste und einzige Mal, wo ich das tun werde. Also wer das will, sehen will, der guckt sich Selfmade bei Amazon Prime an. Okay. Ja, da gibt's eine Folge mit mir, das ist die erste, die drin ist. Leonard, damit habe ich jetzt deine Prime-Serie. Der Typ ist 18, ne? Das ist total verrückt, der Typ. Und hat eine eigene wow. Produktion mit Amazon Prime. Ja, das ist schon heavy. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich das mal gedroppt. Aber es ist ein monetäres Thema und wenn du mich fragst, warum ich immer mehr will, das kann ich dir gar nicht beantworten. Das hat sich irgendwann, ich bin halt Sportler, ich wollte immer gewinnen, ich will heute noch gewinnen und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, ich habe noch überhaupt nichts erreicht. Ich weiß, das hört sich auch immer sehr, sehr crazy an oder cringe oder wie auch die junge Generation das sagen mag, aber wenn du glaubst, jemand zu sein, hast du aufgehört, jemand zu werden und das jeden Morgen, wenn ich aufstehe, wird mir das neu bewusst, weil in denen, wir haben Phasen, wo einfach unglaublich viel auf dich einprasselt und du einfach merkst, die Macht, die du gern hättest, die hast du halt noch nicht. Mhm. Wenn du jetzt mit dem Finger schnippst, ist es nicht so, dass 14 Firmen umfallen, aber ich hätte halt gern das hier, dass dann 14 Firmen umfallen. Und wenn das soweit ist, sage ich wahrscheinlich, 50 Firmen müssen umfallen. Und mit umfallen meine ich jetzt, dass ich einfach sage, komm, mir scheiß drauf, ob ich da jetzt 100 Millionen oder 200 Millionen für eine Firma zahle, ich zahle es halt einfach. Das sind aktuell noch nicht bei den dreistelligen Millionensummen, das sind halt bei den zweistelligen Millionensummen, die wir zahlen können. Also für Firmen. Ne? Deswegen, das gibt immer so einen Step on top. Und ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wenn ich in die Kiste steige, dann ist es mir egal, was der Rechte und der Linke von mir gesagt hat. Wenn ich in die Kiste steige, war es mein Leben. Ich muss zurückgucken und sagen, war das geil? Und wenn ich in die Kiste steige und sage, es war nicht geil, sag, dann ist es vorbei. Wie willst du es denn ändern? Und da kannst du noch so sehr gläubig sein und sagen, Energie und du bist im Himmel oder wo auch immer du dann bist. Es ist vorbei. Auf diesem Erdball ist Schicht im Schacht. Von mir aus dann gerne in der zweiten Variante, aber in der ersten Variante war es das. Und da habe ich einfach keine Lust drauf. Ich habe keine Lust, einen Deckel zu schließen und zu sagen, ach nein, war nichts mit meinem Leben. Ja, ansonsten habe ich eine unglaublich gigantisch tolle Frau. Ich liebe diese Frau über alles. Wir haben tolle Kinder, die sie mir geschenkt hat. Wir haben einen tollen Enkel. Das ist alles Dudi. Und da bin ich auch wirklich sehr glücklich drüber. Beim Thema Unternehmertum muss ich noch ein bisschen was. Da habe ich noch ein bisschen was vor.
Cool. Also der Challenger durch und durch. Sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt dein Unternehmen anschauen, du hast ja jetzt gesagt, das war ja ein Prozess, mittlerweile bist du Vorstandsvorsitzender. Wie sieht denn so ein Alltag eines Vorstands aus? Was muss man sich vorstellen? Morgens wird dir die Zeitung gebracht, nachmittags gibt es den doppelten Espresso.
Ja, genau, fast. Ja, nee, also ich muss auch da von anderen Leuten erzählen, okay, weil ich für mich, ich meine, das ist ja bescheuert, wenn du über deinen Tag redest irgendwie. Also ich glaube, dass mein Tag nicht typisch Vorstandsvorsitzenden-like ist, weil der Vorstandsvorsitzende von der Telekom hat einen anderen Tag als ich. Ne? Ich bin halt noch sehr im Operativen, ich habe noch sehr viele Mandate, ich telefoniere am Tag mit 50 Kunden gefühlt. Vor dir hatte ich einen Call mit einem Mandat, nach dir habe ich einen Call mit einem Mandat. Ich habe heute früh einen Podcast aufgenommen und das erste und dann waren PG mit meinen Leuten, also persönliche Gespräche mit meinen Leuten. Also die Frage kommt häufig. Wir haben, auch hier kann ich vielleicht Dominik Lebersorge, ein toller österreichischer YouTuber, ja, hat ein ganz tolles Video gemacht, hat mich 24 Stunden begleitet. Er musste früh
Ach,
um 6 mit mir
was.
boxen. Er hat gekotzt im Strahl und er will jetzt 48 Stunden mit mir verbringen. Das machen wir Freitag, Samstag. Aber das sind Ausschnitte, also du kannst meinen Alltag nicht zeigen. Also das schönste Kompliment, das ich bekommen habe, war, ich weiß nicht, ob du Emra kennst, Emra hat jetzt, der ist jetzt bei uns im Kosmos. Er ist mein Eisbär. Ich bin sein. Ich habe keine Ahnung, was er für einen Spitznamen für mich hat. Und der hat am Anfang nicht geglaubt, dass mein Tag so ausschaut, wie er ausschaut. Also er ist wirklich durchgetaktet. Da ist keine Luft. Meine Oma hat heute den ganzen Tag versucht, mich zu erreichen. Das ist wirklich, der einzige Mensch, der bei mir anonym anruft, ist meine Oma. Ja? Und die hat, glaube ich, schon 10 Mal angerufen. Ich habe keine Chance, an dieses Telefonat zu gehen. Und meine Oma lernt es auch nicht mehr. Das ist leider das Problem in der Geschichte. Oma, ich habe dich lieb, aber du lernst es nicht mehr. Das ist leider so. Auch meine Mama, ja, das für meine Eltern, das ist manchmal schon schwierig, weil die sagen, wann kann ich mal einen Zugriff haben auf dich? Weil halt, wir haben sehr viele Mitarbeiter, wir haben sehr viele Mandate. Ich bin auch noch bei Mandatsgesprächen dabei für Mitarbeiter. Also vor dir zum Beispiel hat unser Geschäftsführer der Business Consulting, der Paul Naumann, einen Kunden, ein sehr großes Unternehmen, eine große dreistellige Millionenbetrag an Umsatz mit einem hohen fünfstelligen Millionenbetrag an Gewinn dahinter. Hat er gesagt, Mensch, kannst du mich dazu schalten, weil er da noch so ein bisschen Themen hatte, wo er sagt, da konnte er vielleicht jetzt nicht direkt helfen. Also habe ich gesagt, mich zuschalten. Ich bin halt noch sehr im Operativen tätig. Aber er fängt früh an der Tag, ich stehe um 4:30 Uhr auf und endet 22 Uhr, 21 Uhr liege ich im Bett. Also ich versuche abends die Termine wirklich dezent zu halten, weil ich doch recht früh halt im Endeffekt den Tag starte. Und dazwischen
Ja.
ist es einfach nur purer Wahnsinn.
Wahnsinn.
Positiver Wahnsinn.
Du bist echt eine Maschine. Crazy. Also ich verfolge das so ein bisschen
Aber
noch.
warum? Schau mal, das ist so, ich tue mir da auch echt immer schwer. Ne? Also ich habe auch dieses, du bist eine Maschine. Das ist nichts Besonderes. Also viel arbeiten ist
Sehr
nichts
gut.
Besonderes. Na, ist so. Ernsthaft. Das ist ja jetzt nichts. Schau mal, Elon Musk hat, ich nehme ihn jetzt mal als Beispiel, ne? Weil der ist nicht viel älter als ich und hat schon mehr erreicht als ich. Also der ist eine Maschine, okay? Und von mir aus sagt dann irgendwann, wenn ich den vom Thron stoße, nehmen wir einfach mal diesen Wahnsinn, was ich vorhin genannt habe, ne? Dann kann man sagen, der ist eine Maschine, aber das ist ja nichts Besonderes. Also auch die Leute, die das so begutachten, sagen, ach, ich könnte es nicht. Ich sage, doch, du kannst es. Du bist nur nicht bereit, den Preis zu zahlen. 4:30 Uhr aufstehen ist nichts Besonderes. Und ich stehe ja nicht um 4:30 Uhr auf und mache da nichts. Meditieren ist nichts Besonderes. Sport machen am Tag ist nichts Besonderes. 8 Termine zu haben, kann jeder bei uns in der Branche. Du musst halt anrufen, die Leute, und dann halt auch hinlegen lassen. Du musst ein Team außenrum machen. Das ist nichts Besonderes. Besonders ist dann vielleicht einfach nur das Durchzuhalten, und das Schwierige dran zu akzeptieren. Und halt auch die Preise dann zu akzeptieren. Aber deswegen, also ich fühle mich da immer etwas komisch, wenn das jemand sagt, weil ich nochmal, ich finde es nicht besonders. Ich sage, da geht noch mehr, ich bin noch nicht optimiert genug, da geht noch was.
Mega, voll, voll gut. Ich tick da ähnlich und meine Challenge ist es im Übrigen, das noch schneller zu schaffen, noch besser. Und darum ist die Zeit immer so zack. Ja. Wobei ich bin früher sehr gern Auto gefahren. Jetzt klinge ich schon wie so ein Rentner. Mittlerweile ist es echt vergeudete Mühe. Ich habe noch kein Fahrrad, sodass ich einfach... Ja, aber
schaff ihn dir an. Ernsthaft. Das beste Thema in meinem Leben war, ich auch. Ich fahre total gern Porsche oder irgendwie Sportwagen. Boah, ich schalte dabei ab. Vergiss es einfach. Also... Fahr am Sonntag mit deinen lustigen Autos durch die Gegend, alles kein Stress, aber wenn du arbeitest, arbeite.
Ja.
Und dann hol dir einen Fahrer. Das ist so, die Leute fragen mich auch, wann fliegst du Heli oder Privatjet? Da muss das sein. Du hast keine Ahnung. Ich kann nicht eine Stunde am Flughafen hocken und warten drauf, dass mein Flieger kommt. Ich muss wieder hingebracht, steig ein, flieg weg, lande, hab wieder einen Fahrer, fahr dahin und wieder zurück. Ich habe diese Scheißzeit dazwischen einfach nicht. Und wenn ich halt nach Hamburg eine Stunde brauche oder 1,5 Stunden, um es genau zu nehmen, dann ist es halt 8 Stunden gewonnen. Und 8 Stunden in meinem Leben ist ein ganzer Tag. Ich will abends, ich habe eine Doku von Toni Kroos übrigens, haben sie ihn gefragt, warum er nach den Spielen dann immer heimfliegt. Ich gesagt, weil er seine Familie sehen will. Und ich habe den, der hat mir so aus dem Herzen gesprochen. Ich habe früher 180 Tage im Jahr, mein Steuerberater hat mal eine Auflistung gemacht, im Hotel gepennt. Das hätte die Hälfte meines Lebensjahres habe ich im Hotel verbracht. Irgendwo, was mir nicht gehört oder wo ich nicht leben will. Und wenn ich heute meine Frau nicht sehe, kriege ich das Kotzen im Strahl. Und das ist mir völlig Wurst. Und wenn ich in Nachtsflugverbot losfliege, oder in London könnte man losfliegen, in München landen, schwierig, da musst du halt dann irgendwo landen, wo du landen darfst, und steigst halt ins Auto und fährst runter. Das ist mir scheißegal, ich will meine Frau sehen. Das bin ich einfach nicht mehr bereit. Und das kann auch keiner, das darf mir auch keiner verbieten. Punkt. Mir ist versteuern sie das Thema noch höher oder so. Mir ist scheißegal. Das ist mein Leben, ja? Und das Leben lebe ich so, wie ich da drauf Bock habe.
Na schön, dass du auch jetzt mal so auf den Punkt gebracht hast. Welche Preise musst du bezahlen? Denn so wie du sagst, es lässt sich nicht vermeiden. Und mein nächster Step ist, die Million Provisionsumsatz abzuhaken. Ich sage, okay, 1 Million Provisionsumsatz verdient und dann peu à peu weiterzugehen. Das große Ziel ist auch etwas höher als die Million. Aber ich habe es mir auch runtergebrochen, so wie du sagst. Und gestern hatte ich auch das Gespräch, der sagt so, ja, wann willst du es machen? Es lässt sich nicht vermeiden. Mal gucken, wenn dieses Jahr nochmal ein Big Deal reingeht, haben wir es dieses Jahr geschafft. Ansonsten in 2, 3 Jahren, dann ist es halt so. Aber ich werde jeden Tag Vollgas geben und bin da auch echt, also ich kann es nur wiederholen und darum freut es mich, dass du 10 Jahre weiter schaust. Ich bin ja gerade ein bisschen mehr als 10 Jahre weiter, 31 Jahre und kann ich einfach sagen, wenn das so weitergeht, wird's gut. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass das systematisch weitergeht. Alles gut. Und dann sind wir da schon auf dem richtigen Weg. Wenn du jetzt sagst, du würdest die Uhr zurückdrehen und bist jetzt wieder, nehmen wir mal an, 31. Was würdest du dann anders machen? Gibt es irgendwas, wo du abkürzen würdest, was du strategisch vielleicht anders angehen würdest? Gibt es da was dir einfällt?
Also natürlich könnten wir jetzt da bestimmte Punkte aufzählen an Fehlern, die man im Leben gemacht hat. Und dann sagen, ja, wenn ich das nicht gemacht hätte, aber du weißt ja nie, wo das dich dann hingebracht hätte. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann bereue ich keine Millisekunde, auch weil ich es nicht bereuen will. Und du weißt ja nicht, was gewesen wäre, wenn du die Entscheidung so getroffen hättest oder so. Du hast sie so getroffen und bist jetzt da, wo du bist. Und ich glaube, das ist gar nicht mal der Punkt, eine Entscheidung nicht zu treffen. Die Leute haben immer Angst, Entscheidungen zu treffen, weil sie nicht wissen, wo sie dich hinführen. Ich glaube, man sollte sich eher darauf konzentrieren, treff eine Entscheidung und kontrolliere diese Entscheidung permanent ab. Und im Notfall ändere die Entscheidung. Weil du kannst jeden Tag jede Entscheidung, die du getroffen hast, ändern. Klar, wenn du dich umbringst, ist das natürlich eine dumme Variante. Das ist sehr endgültig. Ja. Aber wenn du pleite gehst, ist das ja keine, das ist eine Frage, wie gehst du damit um? Ja. In den USA wird das ganz anders gehypt als bei uns. Und ich will dieses Land auch nicht feiern. Die haben eure Baustellen und das ist der größte momentan. Also die USA hat ein sehr tolles Bild, aber da gibt es Gegenden, da willst du nicht leben. Ja, das Thema Altersarmut, das wir in Deutschland kriegen werden, worüber ich übrigens auch ein Video machen werde, möchte ich schon mal so ein bisschen vordroppen. Dagegen ist das, was wir in Deutschland haben, ein schlechter Scherz da drüben. Nichtsdestotrotz leben sie mit Niederlagen einfach irgendwie besser. Und wir in Deutschland lernen aber Niederlagen sind ganz scheiße, weil du als Kind schon beigebracht bekommst, du darfst nicht verlieren. Und du hast auch, wenn du eine Niederlage, also Beispiel, du schreibst eine Schulaufgabe, schreibst eine 5. Dann in meiner Welt müsste man eigentlich sagen, du darfst sie nochmal schreiben, um aus deinen Fehlern zu lernen. Und wenn du eine 1 hast, dann kann man daraus die Mitte nehmen. Wir in Deutschland sagen aber, du hast eine 5. Also jetzt aber bitteschön. Und dann wird darauf gesetzt, zu sagen, okay, was sind deine Stärken, sondern du musst so eine Breitbandstärke haben und das ist völlig bekloppt. Also unser Schulsystem hat schon seine Schwachstellen. Und die Leute sollen, wenn die Entscheidungen da sind, dann lebt mit der Entscheidung und im Notfall korrigier nach. Aber ich würde nichts ändern in meinem Leben, auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Gar nichts, nein, nichts. Ich habe viele Fehler gemacht und auch viele menschliche Fehler gemacht und auch viele Menschen auch enttäuscht und was der Geil, was alles, auch privat, persönlich. Aber sie haben mich dahin gebracht, wo ich heute bin und ich bin sehr stolz da, wo ich heute bin und ich hätte viele Sachen nicht kennenlernen dürfen in meinem Leben, hätte ich die Fehler nicht gemacht. C'est la vie, so ist das Leben.
Ja, sehr schön. Was sind denn aktuell so die nächsten Steps? Du hast ja schon angeteasert, so ein paar Dinge werden jetzt in Zukunft kommen. Wo geht jetzt der Fokus von dir als Person, aber auch innerhalb der Firma hin?
Also, es ist immer schwierig, wenn man in so einem Podcast über Themen redet, die jetzt die eigenen Kollegen und Kolleginnen noch nicht kennen. Deswegen muss ich dich da jetzt bitte so ein bisschen, klar kann ich ein bisschen was anteasern, weil vielleicht hört ja der eine oder andere auch deinen Podcast, wovon ich jetzt mal ausgehe. Ich glaube, dass die Finanzdienstleistung sich halt weiterentwickelt. Das Thema KI kommt. Also wir werden die klassische Vermittlung von klassischen Versicherungsprodukten werden, die Gesellschaften, ich fange mal anders an. Du hast vorhin erzählt, dass die Gesellschaft euch an der Ausschließlichkeit irgendwie sehr in den Fokus rückt und uns wird immer erklärt, wir rücken aber die Ausschließlichkeit nicht in den Fokus, sondern wir machen das nur mit Maklern und so. Die labern ja völlig einen Bums. In Wirklichkeit wollen sie uns alle abschaffen. Also mal ganz ehrlich, ich bin da, die Vorstände von den großen deutschen Konzernen finden mich auch nicht immer so nice, ja, weil ich dann meine, ich sag's halt einfach, was ich denke. Aber auch gute Verhältnisse zu denen, also von der Talanzgruppe über die Allianz, ich feiere die schon auch, die haben tolle Produkte. Aber am Ende aller Tage ist halt die Frage immer noch, wie kriegst du den Mensch weg? Weil der Mensch einfach am teuersten ist. Die Provisionen, die wir bekommen, die hätten sie ganz selber. Das ist halt durch eine KI recht leicht machbar. Die KI wird auch Rechts- und Steuerberatung optimieren und ändern. Es wird einfach viel schneller gehen. Das wird für Menschen nicht besser, es wird nur anders. Und wir müssen uns einfach darauf einstellen. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Das hat auch das Thema mit dem Aufschlagshäufigkeit der Menschen. Die sind nicht mehr so. Wir haben durch diese wundervollen Jahre mit C, haben wir irgendwie verlernt, rauszugehen und uns in der Masse zu bewegen. Jetzt vielleicht die Europameisterschaft in Deutschland trägt ein bisschen wieder dazu bei, dass wir ein bisschen offener werden. Aber ich sehe die Deutschen jetzt nicht auf der Straße feiern. Das sind leider die anderen Nationen, die auf unseren Straßen feiern. Wir sind halt so. Wir Deutschen haben ein wenig Dachschaden. Und da musst du dich halt drauf einstellen und musst dann versuchen, dieses Thema oder nicht nur versuchen, sondern es dann in die Umsetzung bringen, aufzubauen. Und das ist ein Try and Error. Du musst ein bisschen probieren. Also ich probiere jetzt auch mit unserer Firma durch. Ja, ich schaue, was geht. Wir haben jetzt einen gewissen Weg und ich denke, dass wir bis Ende Juli diesen Weg auch ganz gut da haben. Und dann, ich möchte einfach den Menschen die Angst nehmen, in unsere Branche zu gehen. Die meisten haben Angst, weil sie nicht wissen, wen sie anrufen sollen. Die wissen nicht, welchen Kunden sie gewinnen sollen. Und das werde ich im dritten, vierten Quartal diesen Jahres, werde ich der Branche wegnehmen. Das sage ich so deutlich. Und wenn jemand sagt, okay, ich weiß nicht, wie meine Leute im Endeffekt an Kunden kommen sollen, dann werden wir eine Lösung sein. Und das ist für mich einfach wichtig. Nicht, weil wir die geilsten, tollsten, schönsten sind, weil ich sehe es wie du. Wir haben eine sehr harte Auswahl, was die Leute angeht. Weil Finanzdienstleistung, das passt einfach nicht zu jedem. Vertrieb passt nicht zu jedem. Du kannst aus einem Ackergaul kein Rennpferd machen. Und ich möchte auch nochmal ganz klar sagen, du kannst aus einem Rennpferd kein Ackergaul machen, weil beides hat seine Berechtigung. Versuch mal einen Araber auf einen Feld zu spannen. Der wird wahrscheinlich mit dem Pflug eher weniger was anfangen können. Aber so ein typischer Ackergaul, wie man schon sagt, auf der Trabrennbahn, da schaut allerwegen komisch aus. Und du musst die Leute einsetzen, wo sie hinpassen. Das sind wir auf einem sehr, 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 sehr weiten Weg. Und das ist wirklich schon sehr viel betoniert von uns und wir kommen auch in das, und jetzt rollen wir es aus und jetzt kriege ich Gänsehaut, weil das ist schon geil. Ne? Und dann haben wir einen Fünfjahresplan und dann schauen wir mal, was die Branche über uns sagt. Und da freue ich mich jetzt einfach drauf. Ich sage es nochmal, nicht weil wir die Besten sind, die Schönsten sind, sondern weil halt jeder hat seine Berechtigung und das ist halt unsere Berechtigung. Und naja, dann kommen wir schon hin, wo wir hinwollen.
Ja, cool, mega. Also klarer Call to Action, Leute. Wenn ihr Jörg noch nicht folgt, hinterlasst auf jeden Fall einen Follow da. Die Social Media Kanäle werden wir auch verlinken. Dann kriegst du live mit, wenn es diese Änderungen gibt. Du wirst sicherlich darüber
Ja.
sprechen. Und falls du Fragen, Anregungen, auch Kritik hast, schreib es gerne rein, ob es ein Kurzvideo ist, das wir provokant hochgeladen haben, ob es Videos sind auf YouTube oder auch im Podcast. Hinterlass uns gerne ein Feedback. Und dann, Jörg, freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir dazu zu nächster Zeit sprechen können, wenn das Thema gedroppt ist und du mehr
Ja.
berichten kannst. Sehr cool.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja.
Lieber Jörg, ja, vielen Dank für deine Zeit, für die ehrlichen Worte. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und dann schauen wir mal, was die Community jetzt daraus macht. Danke dir.
Ja, also wie gesagt, wenn jemand Finanzdienstleistungen feiern möchte, dann ist er, glaube ich, auf deinem Kanal ganz gut aufgehoben. Ich freue mich über jeden, der auch auf meinem Kanal mal Hallo sagt. Ja. Ich versuche das so viel zu teilen, wie irgendwie machbar ist. Es gibt ein paar Sachen, die teilen wir nicht. Aber lasst uns alle ein bisschen mehr positiv über Finanzdienstleistungen reden, okay? Das ist so, es gibt so viele Podcasts auch, wo man sich gegenseitig im Endeffekt zerschießt und aufeinander schimpft. Und die Honorarberater gehen auf die Provisionsberater los. Und ich denke mir so, Freunde, am Ende aller Tage nimmt er alle vom Kunden Geld. Das ist doch wurscht, in welche Richtung. Der Kunde muss es auch bezahlen. Sei doch stolz drauf, dass ihr eine Dienstleistung habt, für die der Kunde Geld bezahlt. Ja, das schlimm wäre, wenn wir uns da nicht committen, weil dann werden uns die Gesellschaften einfach abschaffen. Also das ist einfach Fakt. Wenn wir da eine Beratungsthematik aufbauen, die uns wirklich eine Existenzberechtigung gibt, ja, dann sagen die Gesellschaften einfach, das Geld behalte ich selber. Und das wäre für den Kunden die Katastrophe schlechthin. Ja, schaut England an. In England macht keine Finanzberatung, weil es keine Provision mehr gibt. Das ist für den Arsch, das braucht man nicht. Lasst uns eine anständige Dienstleistung machen und dann ist der Kunde auch bereit, gerne Geld dafür zu zahlen. Und vielleicht hat jetzt auch meine offenen Worte hier in deinem Podcast was dazu beigetragen. Und dann können wir das gern fortsetzen, wenn alle Themen dann so offen sind und ich auch drüber reden kann.
Sehr cool. Schön, schön zum Schluss nochmal zusammengefasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, lieber Jörg.
Liebe Grüße aus München. Ciao, ciao.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.